Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Schwestern und Brüder, im kirchlichen Kalender ist heute also der vorletzte Sonntag des Kirchenjahres, gewidmet der Besinnung auf das jüngste Gericht. Im Kalender der weltlichen Gedenktage ist heute Volkstrauertag. Heute wird im Plenarsaal des Deutschen Bundestages im Reichstagsgebäude in Berlin und den zahlreichen Gedenkfeiern der Toten der beiden Weltkriege und den Opfern von Gewaltherrschaft gedacht. Kaum ein Mensch, der vor dem Ende des Zweiten Weltkrieges geboren wurde, ist von Erfahrungen mit dem Tod verschont geblieben. Von traumatischer Erfahrung im Bombenkrieg, auf der Flucht oder durch Vertreibung. Auf den Friedhöfen und an den Gedenksteinen wird an einen gefallenen oder vermissten Sohn oder Bruder erinnert. Dort stehen auch die Grabmale derer, die bei Bombenangriffen ums Leben kamen. Die Älteren, die Generation meiner Großeltern, haben das alles noch selbst erlebt. Die Jüngeren, auch ich, haben in ihren Familien Geschichten gehört, in denen erfahrbar wird, wie der Krieg die Familien getroffen hat. So ist beispielsweise mein Urgroßvater 1943 an der Ostfront gefallen. Die Kriegserlebnisse sind Teil des gemeinsamen Familiengedächtnisses, Teil der Familiengeschichte geworden. Und heute sind in Deutschland auch Opfer aus der jüngsten Vergangenheit zu betrauern. Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr, die bei Auslandseinsätzen getötet wurden, Mitarbeitende von Hilfsorganisationen, die durch Terror oder Katastrophen ums Leben kamen. So erwarten manche heute zu Recht, dass von den Kanzeln etwas Freundliches, Besänftigendes, Tröstliches gesagt wird. Die Erinnerung an Zeiten von Krieg, Verfolgung und Brutalität lässt aber vielleicht auch die Frage aufkommen, wie es sein konnte, dass solche Brutalität gegenüber Kindern, gegenüber Menschen mit Behinderung und vor allem gegen Menschen jüdischen Glaubens, gegenüber den Sinti und Roma, gegen Homosexuelle verübt wurde. Und wie es sein konnte, dass Denunziation, Gemeines, Intrigieren, öffentliche Gewalt, staatlich gefordertes und gefördertes Töten in dieser Form überhaupt möglich waren. Und in dieses Fragen hinein, in diesen kirchlichen und weltlichen Gedenktag, höre ich die Geschichte vom göttlichen Weltgericht, die wir eben gehört haben. Dieses Gleichnis aus dem Matthäusevangelium ist eine der längsten Lesungen, die das Kirchenjahr zu bieten hat. Es ist bedrückend und macht fast ein bisschen Angst. Der Predigttext ist anklagend im Ton und so ermüdend in seinen Wiederholungen und so unangenehm deutlich in seiner Aussage. Es gibt Schafe und Böcke, Gesegnete und Verfluchte, rechts und links, gut und böse, ewige Strafe und ewiges Leben. Dass etwas leicht zu verstehen ist, kann eine große Herausforderung sein. Was schreibt der Evangelist doch? Was ihr getan habt, einen von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Und was ihr ihnen nicht getan habt, das habt ihr mir nicht getan, sagt Jesus. Je länger ich dieser Geschichte zuhören muss, desto unmissverständlicher wird sie. Die Lesung, ich weiß nicht, wie das Ihnen geht, ich als junger Mensch und als Heranwachsender, Erwachsener und habe immer wieder diese Lesung am vorletzten Sonntag des Kirchenjahres gehört, die dauert eine Ewigkeit. Um das Ende, um das Große danach im Weltgericht dann endlich zu hören. Eigentlich tue ich mich als Mensch des 21. Jahrhunderts mit dem Thema Weltgericht doch auch eher schwer. Als ein Kind der Epoche der Aufklärung bin ich dem Kriterium der Vernunft verpflichtet. Die Kirche hat lange Schindluder getrieben mit der Verantwortung vor Gott. Man hat den Menschen Angst gemacht vor dem jüngsten Gericht, ihnen Geld abgeknöpft, um sie scheinbar in Sicherheit zu wiegen. Luther hat versucht, dem ein Ende zu machen. Er hat die Botschaft des Evangeliums, die Botschaft der Liebe und Barmherzigkeit Gottes, wieder in den Mittelpunkt der Verkündigung der Kirche gestellt. Trotzdem haben auch Männer wie Luther daran festgehalten, dass die Bibel ankündigt, eines Tages wird sich jeder Mensch vor dem göttlichen Richter verantworten müssen. Nicht umsonst heißt der Wochenspruch heute, wir haben ihn vorhin gehört, für die beginnende Woche, wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi. Und vielleicht kann man sogar fragen, wenn die Menschheit im Laufe des 20. Jahrhunderts auf dem Hintergrund des Sterbens von Millionen von Menschen in Krieg und Konzentrationslagern auf die Idee gekommen ist, einen internationalen Gerichtshof in Den Haag als höchste Rechtsinstanz der Vereinten Nationen einzurichten. Hat ein solches Tribunal nicht nur dann einen Sinn, wenn es eines Tages auch ein endgültiges Gericht geben wird, bei dem die göttliche Instanz dafür sorgt, dass Gerechtigkeit hergestellt wird auf dieser Welt? Allerdings wird man wohl auch sagen, auch Menschen, die mit dem göttlichen Gericht rechnen, haben gewichtige Gründe dafür, Fragen zu stellen. Nach welchem Maßstab soll geurteilt werden? Kann der Gott gerecht sein, der so viel Elend und Not und Zerstörung und Gewalt auf dieser Welt zulässt? Könnte ich ihm nicht so viele Fragen vorhalten, die er zuerst einmal mir beantworten müsste? Wie kann ich mich auf ihn und auf seine Ansprüche einlassen, wenn er mich mit meinen Fragen, Zweifeln und Nöten allein lässt, wenn er sie in mir bohren lässt, ohne eine Antwort zu geben? Liebe Schwestern und Brüder, Jesus geht im Predigttext auf diese Fragen nicht ein. Er beantwortet sie auch sonst nie direkt, sondern auf andere Weise. Durch sein ganzes Dasein, durch seinen Weg des Dienens, des Leidens und Sterbens. Jesus ist Gottes Weg, mir eine Antwort auf meine Fragen zu geben. Anders war es ihm nicht möglich, mir zu antworten. Mit dem Verstand würde ich seine Antwort auch nicht begreifen. Er ist Mensch geworden, er hat sich als Mensch der Armen, der Niedrigen, der Gescheiterten und Verzweifelten angenommen, um ihnen zu zeigen, Gott denkt an mich, er ist bei mir, Gott leidet mit mir. In Jesus Christus hat Gott das Leiden dieser Welt an sich gezogen, hat die Schmerzen dieser Welt auf sich geladen, die Fragen und Zweifel dieser Welt in sich aufgenommen, um sie ans Kreuz zu tragen. Und in aller Hoffnungslosigkeit, mein Gott, warum hast du mich verlassen, am Ende gerufen. Aber Gott hat ihn auferweckt, als Zeichen dafür, dass es einen Weg gibt, der durch Leiden, Schmerz und Zweifel hindurch zum wahren Leben führt. Jesus Christus selbst ist dieser Weg. Er ist Gottes Antwort auf meine Frage nach seiner Gerechtigkeit. Das Leiden Jesu Christi ist der Beweis der Gerechtigkeit Gottes. Anderswo als am Kreuz werde ich die Gerechtigkeit Gottes in dieser Welt nicht finden und auch nicht erkennen können. Erst am Ende der Zeit, wenn Jesus wiederkommt, wird diese Gerechtigkeit umfassend offenbar werden, durchgesetzt, wird verwirklicht werden. Und deshalb kann die christliche Verkündigung auch an einem Tag wie heute auf das letzte Gericht nicht verzichten. Dieses Gericht ist das Ziel des Weges Gottes mit seiner Welt. Das Ziel, das Kriterium dieses Gerichtes ist die Frage, wie stehst du zu Jesus Christus? Wie stehst du zu Jesus Christus? Zu dem, der gelitten hat, der gestorben ist, um zu zeigen, dass Gott bei dir ist, dass Gott seine Hand dir entgegenstreckt. Wie stehst du zu Jesus Christus? Das ist die entscheidende Frage, liebe Schwestern und Brüder. Denn Jesus sagt nicht, was ihr einem meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr für eine bessere Welt getan. Das habt ihr für mehr soziale Gerechtigkeit getan. Das habt ihr aus humanitärer Verantwortung getan. Jesus sagt, was ihr einem meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr für mich getan. Die Hilfe, die ihr meinem geringsten Brüdern und Schwestern verweigert habt, die habt ihr mir verweigert. Die entscheidende Frage im Gericht Gottes ist also nicht die pauschale Frage nach Engagement der Nächstenliebe. Die Frage ist, ist aus dem Einsatz Jesu für mich in meinem Leben ein für ihn geworden? Ein für ihn, das sich nicht erschöpft in schönen Worten und klugen Erklärungen. Ist aus dem Einsatz Jesu für mich ein für ihn geworden, das meinem Leben ablesbar ist, das andere bei mir erkennen in Worten und Taten, daran, wer ich bin und wie ich handle. Wie das Gericht Gottes ausgehen wird, liebe Schwestern und Brüder, das mag keiner zu sagen. Aber eines ist doch schon heute klar, es wird Verwunderung auslösen. Das ist der springende Punkt, die Pointe der Worte Jesu. Alle Betroffenen tun sich mit der Entscheidung des Königs schwer. Sie müssen nachfragen. Sie können das Kriterium zunächst nicht nachvollziehen. Die einen fragen, Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und haben dir zu essen gegeben oder durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremden gesehen und haben dich aufgenommen oder nackt und haben dich gekleidet? Wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen? Und die anderen wundern sich. Herr, wann haben wir dich hungrig oder durstig gesehen oder als Fremden oder nackt oder krank oder im Gefängnis und haben dir nicht gedient? Liebe Schwestern und Brüder, was mache ich jetzt aus dieser allseitigen Verwunderung? Wenn ich mich an Jesus orientiere, wenn ich ihm nachfolgen will, dann muss ich bereit sein, mein Denk- und Urteilsvermögen, meine Kategorien, in denen ich das tue, immer wieder neu zu überprüfen. Denn Gottes Gericht ist kein Lohnsteuerjahresausgleich, bei dem ich meine gesammelten Guttaten ansetzen kann, bei dem ich schon vorher errechnen könnte, was mir erstattet wird. Das, was Gott als Früchte des Glaubens in meinem Leben ansieht, das bleibt mir verborgen. Es wird erst am Tag des Gerichts offenbar werden. Ich kann diese Früchte nicht züchten durch menschliche Steigerung von Frömmigkeit, Moral, Hilfsbereitschaft und sozialem Engagement. Gott lässt diese Früchte wachsen, wenn ich mit ihm in Verbindung bleibe. Er lässt sie sprießen an Stellen, die unseren Blick in der Regel doch entzogen sind. Als Christ gehe ich davon aus, dass sich Gerechtigkeit in dieser Welt nur vorläufig herstellen lässt. Ich rechne mit Jesus Christus und seinem Wiederkommen als Weltenrichter. Deshalb höre ich Jahr für Jahr diesen Abschnitt aus dem Matthäusevangelium. Ich höre ihn und ich hoffe darauf, weil Jesus sich für jeden Menschen, den er richten wird, eingesetzt hat für jeden von uns. Als Heiland, der geboren wurde, in diesem Stall, in diesen ärmlichen Verhältnissen in Bethlehem, und als Retter am Kreuz, auf Golgatha und am Ostermorgen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Lassen Sie uns singen das nächste Lied, die 412 im Gesangbuch. So jemand spricht, ich liebe Gott. Die Strophen 1 bis 3 und 13. 412, 1 bis 3 und 13.